Ausgabe 88 des Science Busters Podcast und heute beginnen wir mit Eigenlob stinkt.
Es sei denn, es ist peer-reviewed.
Und wissenschaftlich publiziert.
Herzlich willkommen zur Ausgabe 88 des Science Busters Podcasts. Wie immer produziert mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mir gegenüber sitzen wieder mal Lisa Kornder, Sprachwissenschaftlerin an der Uni Graz. Hallo.
Hallo.
Und Helmut Jungwirth, Professor für Wissenschaftskommunikation, ebenfalls Uni Graz und bekanntlich Mitglied der Science Busters. Hallo.
Hallo.
In der letzten Ausgabe Nummer 87, wer mitgezählt hat, haben der Molekularbiologe Martin Moder und ich unter anderem gesprochen über H5N1, warum die Vogelgrippe Vogelgrippe heißt, seit wann man sie kennt, was sie kann, was sie nicht kann, ob man sich vorher fürchten sollte und ab wann es eine Impfung gibt. Heute ist zwar Ausgabe 88, wir sprechen aber natürlich nicht über Neonazis und ihre primitive Vorstellung einer gesellschaftlichen Transformation, ausgehend von albernen Zahlenspielen, sondern wir sprechen wie immer eigentlich über das Gegenteil davon, über Fortschritt, Aufklärung und über Wissenschaft. Genauer über Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftskabarett und eine Veröffentlichung, und zwar eine wissenschaftliche Veröffentlichung, in der wir Science Busters die Hauptrolle spielen. Was es da zu lesen gibt, was es da zu lernen gibt, wie wir wegkommen und ob wir damit einverstanden sind, wird's in der kommenden Stunde gehen. Helmut Jungwirth, du warst das letzte Mal in Ausgabe 65 zu Gast. Da haben wir über Penicillin gesprochen. 95 Jahre Penicillin, am Geburtstag gefeiert mit dem Antibiotikum unter dem Titel Schimmel rettet die Welt und haben erklärt, wie eigentlich Antibiotika genau arbeiten, wie man Penicillinallergien erkennen kann, warum Bakterien in die Antibiotikumsradarfalle fahren, Viren aber nicht, warum man sich nach dem Kochen die Hände waschen sollte, bevor man aufs Klo geht, wie gefährlich Küchenschwämme sind, ob Mikrobiologen Lieblingsbakterien haben und wie man seinen Schnupfen auf Weltreise schicken kann. Lisa, du warst schon viel früher das letzte Mal zu Gast, also wir haben uns in Folge 35 das erste und bislang letzte Mal im Podcast gesehen, heute in Folge 88 ein zweites Mal. Die Folge hat den Titel gehabt Hasta la vista Linguistik, aus gutem Grund. Und wir haben unter anderem besprochen, ob das geschriebene Wort dem Gesprochenen wissenschaftlich überlegen ist, ob Phonetik der Katzentisch der Sprachwissenschaften ist, warum Arnold Schwarzenegger auf Englisch und auf Deutsch so seltsam klingt und warum es bei Sprachwissenschaften eigentlich geht, was es da zu wissen gibt, wie man es herausfindet und wofür eigentlich. Das war im Juli 2022, das ist einige Zeit her. Du bist nach wie vor an der Uni, hast weiter geforscht, weiter gearbeitet. Was hat sich inzwischen ergeben?
Ja, ich bin immer noch in Forschung und Lehre tätig. Ich bin Sprachwissenschaftlerin nach wie vor, habe mich aber in den letzten Jahren immer ein bisschen weiter der Wissenschaftskommunikation angenähert.
Also zu faul zum Forschen in Wirklichkeit.
Genau, ja. Und eben versuche seither auch mein Thema, also sprachwissenschaftliche Themen, außerhalb vom Uni-Kontext nach außen zu tragen und zu zeigen, dass eben auch die Geisteswissenschaft durchaus interessant sein können. Und unter anderem habe ich mit Helmut einige Videos schon bisher gemacht zu Fragen eben rund um sprachwissenschaftliche Themen.
Das wäre nämlich meine Nachfrage gewesen. Das hat ja alles geklungen wie ein Pitch für ein Forschungsprojekt oder wenn man dem Rektor erklären muss, was man eigentlich macht mit dem ganzen Geld und der ganzen Zeit auf der Uni. Außerhalb meines Kontextes für Kommunikation zu sorgen, das sind eben diese Instagram-Videos auf Let's Talk About Science aus dem Kanal. Du hast mittlerweile auch einen eigenen Instagram-Kanal.
Genau.
Machst du da auch Videos oder postest nur Fotos von dir beim Skifahren?
Unter
Essen?
Anderem, also man findet im Prinzip alles, Fotos, Beiträge, wo eben ganz unterschiedliche Sachen zu Sprachwissenschaft besprochen werden und man findet dort eben auch die Videos, die wir gemeinsam machen.
Das ist natürlich ein bisschen defätistisch, aber es ist Social Media und darum geht es ja eigentlich auch in der Wissenschaftskommunikation. Zumindest machen wir das die ganze Zeit so, nämlich wir stellen uns und unsere Eitelkeiten in den Mittelpunkt und reden nebenbei über Wissenschaft, damit die Menschen sich für uns interessieren und sehen, wir sind eh genau solche Umstandsmeier und Patienten wie fast alle anderen und interessieren uns halt für Wissenschaft. Mhm.
Da muss ich aber die Lisa in Schutz nehmen, denn ich bin schuld, dass Bilder von ihr auf dem Account sind. Denn die Lisa hat mit mir Videos gemacht und dann habe ich zu ihr gesagt, warum machst du das nicht auf deinem eigenen Account? Und
das heißt, das war da lästig, dass du die ganze Zeit ihre Arbeit mitmachst.
Nein, aber es hat ja so viele Themen oder es gibt so viele Themen, vor allem in der Sprachwissenschaft, die man aufbereiten kann. Und die Lisa macht Science Facts und so wie du schon gesagt hast, das ist ja Social Media und da geht es ja auch darum, dass man natürlich auch sich selbst und auch die eigenen Emotionen da ein bisschen offenlegt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man die Hosen runterlassen soll. Und dann habe ich zu Lisa gesagt, warum machst du nicht auch Fotos von dir, die ich dann am Anfang gemacht habe,
ja,
da habe
genau.
ich die gequält,
gequält
und habe gesagt, tu die rauf, weil...
Da muss man jetzt mittlerweile vorsichtig sein, wenn du in der Öffentlichkeit sagst, du hast eine jüngere Kollegin gequält und Fotos von ihr gemacht.
Ich wollte gerade sagen.
Nein, also ich nehme das wieder zurück.
Und das Hosen runterlassen auf Social Media ist übrigens sehr erfolgreich. Der Fußballer Boniface hat das gemacht, nachdem er Tore für Bayer Leverkusen geschossen hat, hat er seine Hose runtergezogen beim Torjubel. Und auch wir sprechen heute in einem Wissenschaftskommunikationspodcast drüber, obwohl das eigentlich eine TikTok-Marotte ist, die mit uns gar nichts zu tun haben müsste.
Naja, in der Wissenschaftskommunikation glauben wir sehr oft, dass wir jetzt nur Fakten präsentieren sollen, aber darum geht's eigentlich nicht. Es geht nicht, in der Wissenschaftskommunikation geht's nicht nur darum, verständlich zu sein und zu vermitteln, sondern natürlich auch Vertrauen zu schaffen. Und Vertrauen kann ich nur dann schaffen, wenn ich natürlich auch ein bisschen was von mir preisgebe. Aber ich muss natürlich selber wissen, wie weit ich gehe und was ich machen möchte. Aber wie gesagt, bei dir sind es ja Fotos, wo du zeigst, wie du bei deiner Arbeit oder wie du bei deiner Arbeit vorgehst. Also das ist jetzt
harmlos.
Harmlos.
Ja, es müsste gar nicht so sein, weil eben Clickbait ist ja ein Begriff, der sich nicht umsonst durchgesetzt hat, weil er eine Funktion hat, so lästig das er sein kann. Und wenn du die ganze Zeit Woody-Fotos postest und Videos und die da schwer verletzt teilweise bei der Herstellung. Und der Kanal Let's Talk About Science heißt, erfüllt es ja dieselbe Funktion. Das heißt, deine sozialen Unzulänglichkeiten lagerst du auf dein Haustier aus und lockst die Leute so an.
So habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber wie gesagt, man muss ja immer überlegen, was will ich überhaupt mit meinem Account? Will ich jetzt mit meinem Account ganz viele Follower, Followerinnen oder habe ich einen gewissen Auftrag? Das heißt, je mehr Wissenschaft ich poste, desto weniger Follower, Followerinnen werde ich natürlich haben, weil sie die Zielgruppe einschränkt. Die Lisa ist ja eigentlich eine begnadete Wissenschaftskommunikatorin. Es ist immer sehr lustig, mit ihr Videos zu drehen. Zum einen, dass sie immer perfekt vorbereitet ist.
Und das ist für die begnadet, wenn die Arbeit für die weniger ist, weil das Gegenüber gut vorbereitet ist.
Ja, selbstverständlich, weil dann dauert auch der Dreh viel kürzer und das ist viel angenehmer.
Inhaltlich ist gar nicht so wichtig, da kommst du rechtzeitig ins Wochenende.
Nein, aber wenn ich jetzt gut vorbereitet bin, und das ist ja ein Punkt, der für die Science Busters ganz wichtig ist und den wir in unserer Publikationen auch drinnen haben, wenn das gut geskriptet ist, dann funktioniert das auch teilweise mit dem Wortwitz viel besser, ich kann mich mit den Fragen viel besser vorbereiten und das alles ist viel flüssiger, das hat viel mehr Speed und deswegen drehen wir so viele Videos, weil wir in kurzer Zeit auch sehr viel machen können. Und letztes Jahr haben wir auch einen Adventkalender gemacht. Da habe ich die Lisa gebeten, dass wir das alles so ein bisschen sprachwissenschaftlich anschauen. Heißt es jetzt Adventskranz oder heißt es Adventkranz? Und wie ist eigentlich der Adventkalender entstanden? Und das war sehr spannend. Jetzt
war das alles sehr paternalistisch, Lisa. Der Helmut hat gesagt, er arbeitet gut zusammen, hat beschrieben, wie du arbeitest. Du hast sagen dürfen. Ja. Schilder es einmal von deiner
so
Seite.
So funktioniert das. Also wo ich ihm tatsächlich recht geben muss, ich bereite mich generell gerne vor. Also egal, ob das jetzt auf die Videos ist oder auf den Unterricht. Was man wirklich sagen muss, je besser man vorbereitet ist, umso mehr Raum gibt's für Spontanität. Das meint man gar nicht. Also ich lerne tatsächlich Texte auswendig. Ganz stupide, ich setze mich hin und lerne meine Texte auswendig. Umso besser die sitzen, je spontaner kann man dann auch mal reagieren, wenn sich jetzt eben irgendwas ergibt oder man sagt, man passt was an. Und das habe ich nochmal eben durch unsere Videos gelernt, dass das durchaus Sinn macht, sich gut vorzubereiten. Mhm. Also es sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, aber Vorbereitung in dem Fall macht nicht nur Helmuts Leben leichter, sondern auch meins. Mhm. Und ja, also was die Themen betrifft, also er, was ganz interessant ist, dadurch, dass er ja kein Sprachwissenschaftler ist, sind die Fragen, die die Fragen, die er stellt.
Er ist halt steirer.
Ja, kann man nichts machen. Die Fragen, die er stellt, auf die würde ich überhaupt nicht kommen, im positivsten Sinne, weil das eben aus der Perspektive von jemandem ist, der sich interessiert, der sprachwissenschaftliche Phänomene beobachtet und dann die Fragen stellt, die vielleicht jemand außerhalb auch stellen würde, der jetzt eben mit Sprachwissenschaft nichts zu tun hat.
Welche Fragen wären das zum Beispiel? Beim Adventkranz und Adventskranz oder Christkind und Weihnachten, das sind doch die Klassiker im Format Radio seit Jahrzehnten.
Ja, das war aber zum Beispiel eine Frage, die aufgekommen ist. Dann. Ja gut, beim man muss zugeben, beim Adventskalender war die Idee überhaupt einen Adventskalender zu machen und dann erst danach haben wir uns überlegt, wie wir ihn überhaupt befüllen. Das war tatsächlich ein bisschen herausfordernd, weil wir oder ich, also wie man das nehmen mag, wir haben uns 24 verschiedene ganz kleine Themen raussuchen müssen, die in irgendeiner Art und Weise mit Weihnachten zu tun haben. Und da passiert es natürlich, dass man auch mal was aufgreift, was vielleicht schon häufiger mal diskutiert worden ist.
Und 24, wie seid ihr da drauf gekommen?
Wie bitte?
Zufällig.
Mehr ist uns nicht eingefallen. Genau.
Ja, Adventskranz ist ja Zwillingsbruder, das Milchgeschwisterl von Faschingsdienstag.
Ja.
Wenn ihr mal kurz live und spontan, ohne den Text auswendig gelernt zu haben, demonstriert, wie so ein Video denn vonstatten geht. Außer wir kennen den Schluss. Liebe Lisa, vielen Dank.
Ja, das habe ich jetzt auch nicht mehr drinnen.
Aber vom Anfang bis zum Ende. Ihr habt euch ja kennengelernt bei den Vorbereitungen, beim Dreh für ein Instagram-Video, für den genannten Hundekanal. Und da hast du dich gemeldet, da hast du die bei der Lisa gemeldet. Lisa, du hast dich bei ihm gemeldet, auf einen Aufruf hin. Wie ist das genau vonstatten gegangen?
Ich habe mich tatsächlich bei ihm gemeldet.
Echt?
Ich hab mich gemeldet. Indirekt, also
wie kann man sie indirekt melden?
Du hast ihm den Hinweis gegeben, damit die Initiative bei ihm bleibt.
Ja, er hat tatsächlich vorher mit mir, einer meiner Kolleginnen ein Video gemacht zu ihrem Thema und sie gefragt, ob es denn noch irgendjemand anderen gibt am Institut, der bereit wäre, über sein Forschungsgebiet zu sprechen. Und meine Kollegin ist eben auf mich gekommen, ist zu mir gekommen, hat gesagt, da gibt es diesen Professor, der macht Videos. Und ich habe erstmal gedacht, okay, ja, schön. Hat mir das dann genauer erklärt. Ich sollte mich eben bei ihm melden, Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben und habe geschrieben, sehr geehrter Herr Professor, Uni-Prof, Dr. Helmut Jungwirth. Und zurück kam dann, hi Lisa, ja, gerne. Und wir können uns mal treffen und einfach über das Thema reden und schauen, ob wir da irgendwie zusammen.
Echt, aber diese Unterwürfigkeit ist im akademischen Alltag normal, wenn man jemanden anschreibt, der Rang höher ist?
Natürlich, ja.
Brak.
Ja, so ist das. Also so habe ich das gelernt.
Ich war so erstaunt, dass ich so eine Ansprache gekriegt habe. Ich habe aber in Klammern dann geschrieben, per Du, oder?
Ja, genau. Ja, also gut. Man wartet natürlich als untergeordnete Person immer, dass man das Du angeboten bekommt.
Aber warum bist du untergeordnet? Rein nur, weil er Professor ist, weil er ist ein Naturwissenschaftler. Das könnte dir als Geisteswissenschaftlerin völlig egal sein. Du kannst dir ja denken, die Rangordnung ist in der Geisteswissenschaft und dann darunter kommt die Naturwissenschaft.
Das ist ein interessanter Zugang, aber tatsächlich Professor und dann kommt der ganze Rest. Okay. Ja.
Wobei man natürlich auch sagen muss, das hängt von den unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen ab. Also jetzt auf der Rechtswissenschaft und auf der Geisteswissenschaft ist es vielleicht noch common use, aber auf der Naturwissenschaft ist es auch nicht mehr so.
Gott sei Dank.
Ja, ich finde es ja eh.
Deshalb fremdelst du rüber in die Naturwissenschaft, weil du steifst und geht in der Geisteswissenschaft. Gut, dann hast du dich gemeldet und der Helmut hat ja das Du antragen dürfen und den jovialen Professor raushängen lassen können. Und wie ist es dann weitergegangen?
Dann haben wir uns getroffen. Er hat mir kurz erklärt, wie seine Videos so laufen. Also, dass das eine Minute ist, dass er eben eine Frage stellt, die dann die Wissenschaftlerin, in dem Fall ich, beantworte.
Und ganz kurz, dass ich unterbreche. Eine Minute. Hat er das geschreckt oder war das wurscht? Weil wenn ich höre eine Minute, dann weiß ich, das ist sehr, sehr viel Arbeit. So knapp auf den Punkt zu kommen, ist schwierig.
Ja, definitiv. Also mich schrecken schon Vorträge, die nur 15 Minuten dauern dürfen. Und dementsprechend war die eine Minute, ich habe auch dann nachfragen müssen, ob er das wirklich ernst meint. Ich hatte bis dahin auch mit dem Format auf Instagram noch nicht wirklich viel zu tun. Mir war halt auch nicht bewusst, dass alle Inhalte, die länger sind, wenig Sinn machen. Aber ja, das war so das erste Mal, dass ich versucht habe, im Prinzip über meine Dissertation war das damals, in einer Minute oder weniger als einer Minute zu sprechen. Also das, und da habe ich mir dann noch überlegt, ob ich das wirklich machen will.
Weil es ist ja, du wirst ja vorgestellt, also bei Helmut fangt er mal an. Heute stehen wir vor und wir gegenüber und dann sind schon, ist eine Viertelminute schon einmal weg. Dann rudert er gern, ich muss das beschreiben, weil es ja ein Podcast, rudert er gern ein bisschen mit den Händen. Früher war es alles noch umständlicher, mittlerweile bist du ja technisch aufgerüstet, dass das alles viel besser funktioniert.
Da habe ich ja noch so ein Mikrofon gehabt, das so ausgeschaut hat wie ein Budel.
Ja, also das ist mittlerweile auf TikTok und anderen Kanälen Standard, dass man das möglichst albern macht mit einer Bratpfanne und das Mikrofon drauf klemmt. Aber du warst damals Vorreiter.
Ich war Vorreiter.
Aufgrund von persönlicher Ungeschicklichkeit. Und dann ist er mal eine Viertelminute weg. Dann hast du eine Dreiviertelminute, theoretisch, aber praktisch kommt dann eben noch, liebe Lisa, vielen Dank. Das sind nochmal 5 Sekunden, das heißt, du hast 40 Sekunden Zeit gehabt.
Genau, es waren tatsächlich bei dem ersten Video genau 40 Sekunden, die ich Zeit hatte. Und er hatte mir dann auch ein Beispielskript geschickt, was das ungefähr bedeutet in Wörtern. Ja, und dann haben wir das einfach mal versucht. Ich habe dann gefragt, ja, was ist denn dann die Frage? Also, was möchtest du mich denn fragen? Und da hat er gesagt, ja, das ist egal. Also, was ich interessant oder berichtenswert finde. Und ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was dann genau die Frage war. Wir haben, glaube ich, über Arnold Schwarzenegger geredet. Und es ging tatsächlich erstaunlich gut. Und das sind auch mittlerweile Videos, die ich in meinen Lehrveranstaltungen teilweise zeige. Mhm. Einfach, um mal einen Einstieg zu geben in das Thema. Also das kann man dafür ganz gut hernehmen.
Das hast du mir noch gar nicht erzählt.
Ja, das habe ich auch letztes Semester das erste Mal gemacht.
Aber das ist dann eine reguläre Sprachwissenschaftsveranstaltung, wo du aber abschweifst in die Wissenschaftskommunikation, aber jetzt abschweifst, nicht negativ gemeint, sondern du erklärst nicht nur, was Wissenschaft ist, wie man das beforscht und wie man das Ergebnis publiziert, sondern auch, wie man das so weiter erzählt, damit sie Menschen außerhalb des akademischen Umfelds auch dafür interessieren könnten.
Genau. Also es ist eigentlich eine Lehrveranstaltung, die in dem Fall war das Zweitsprachenerwerb, die einem ein bestimmtes Thema hat. Wir reden natürlich hauptsächlich über das Thema an sich aus wissenschaftlicher Perspektive, aber eben auch, weil beispielsweise auch viele Lehrer oder zukünftige Lehrer und Lehrerinnen in den Kursen sitzen, wie man eben über Wissenschaft außerhalb dieses Kontextes reden kann. Das ist ja nur eine Möglichkeit. Es gibt da ja ganz viele. Und genau.
Es gibt ja ganz viele Schulklassen mittlerweile, wo eben Kinder drinnen sitzen, für die Zweitsprachenerwerb notwendig ist, denen es oft schwer gemacht wird, obwohl es eigentlich viel leichter wäre für sie. Da ist natürlich günstig, wenn die Lehrer, Lehrerin einigermaßen Bescheid wissen, was das bedeutet.
Genau, ganz richtig. Ja.
Dann war das erste Video fertig. Dann habt ihr euch voneinander verabschiedet, habt euch aber noch einmal getroffen, weil wir nämlich eh schon seit 6 oder 7 Abenden in regelmäßigen oder regelmäßigen Abständen ungefähr alle halben Jahre eine Veranstaltung gemeinsam machen im Literaturhaus Graz, Science meets Poetry. Ja, brav auswendig gelernt, Untertitel.
Versmaß
trifft Maßeinheit.
Trifft Maßeinheit, ja.
Super, danke.
So funktioniert es auf der Uni, der Professor. Und da bist du angetreten, das ist so formal ein Wettbewerb, ein Science Slam, und da habt ihr miteinander, kann man glaube ich sagen, trainiert, ist das richtig?
Ja, tatsächlich. Er hat mich angerufen und gefragt, ob ich Interesse dran hätte, und ich habe aus irgendwelchen Gründen spontan Ja gesagt. Und wusste aber gar nicht, was das nach sich zieht eigentlich.
Ja, der vergisst er eh wieder und dann ist er schneller auf der Leiter.
Aber nicht. Und tatsächlich haben wir uns dann mehrmals sogar, glaube ich, zusammengesetzt und trainiert. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, weil man eigentlich meinen sollte, über mein Thema habe ich schon so oft geredet, ich habe viele Vorträge gehalten, ich unterrichte, das sollte ich können. Aber dieses Format erfordert natürlich noch ein bisschen mehr als nur in Anführungszeichen über das Thema zu reden. Das heißt, ich stehe auf einer Bühne und vor einem Publikum, das eben nicht aus Studierenden oder nur aus Studierenden besteht, wo nicht nur wissenschaftsaffine Menschen drin sitzen oder eben Menschen, die sich mit meinem Thema auskennen. Und das sind alles Dinge, die man eben berücksichtigen musste bei der Vorbereitung. Das heißt, ich habe trainiert.
Jetzt hast du schon ein bisschen eine Neigung dazu, die hat das interessiert, mittlerweile verwendest du es in den Lehrveranstaltungen. Mhm. Helmut und ich gestalten ja auch eine Lehrveranstaltung, wo wir ziemlich genau darüber reden, 2 Tage lang, wie man denn aus einer Forschungsarbeit einen kurzen Vortrag machen kann, um so auf den Punkt zu kommen, dass man das überall, nämlich vor Kollegen, Kolleginnen und vor Laien vortragen kann. Wie war denn die Selbstwahrnehmung, wenn du das erste Mal auf der Bühne stehst, ohne dass ein Katheder vor dir ist oder ein Pult, hinter dem du dich verstecken kannst oder wo du dich festhalten kannst oder eine Fernbedienung, die man normalerweise ganz gern nimmt, um die Hände ruhig zu halten. Und eigentlich ist das ja im Hörsaal eher gleichgültig, wie man performt, weil die Leute sind ja dazu da, um ECTS-Punkte abzuholen und Noten. Aber im Literaturhaus stehst du auf einer Bühne ohne all diese Hilfsmittel, vielleicht noch den Laserpointer oder die Fernbedienung. Aber ansonsten steht man ja quasi schutzlos vorm Publikum, das aber auch anders schaut als die Leute im Hörsaal, weil es halt eine Theatervorführung mehr oder weniger wahrnimmt und keine Vorlesung.
Ganz richtig, ja. Ein Pult hätte es sogar gegeben, da habe ich aber drauf verzichtet. Das war am Anfang extrem beängstigend, weil, wie du gesagt hast, man hat nichts, woran man sich festhalten kann und man steht einfach nur als Person, die man ist, auf der Bühne. Im Nachhinein muss ich sagen, dass das eigentlich eher meinem Naturell entspricht, weil ich gerne mich bewege, eigentlich gerne gestikuliere, gerne hin und her gehe, merke ich auch bei meinen Lehrveranstaltungen. Aber trotzdem jetzt auch zum Beispiel keine PowerPoint-Präsentation oder irgendeine Präsentation im Hintergrund zu haben, was man ja für gewöhnlich hat, also wenn man Konferenzen besucht oder eben auch bei der Lehre, das war wirklich gewöhnungsbedürftig. Und wir haben dann auch im Zuge der Vorbereitung, hat Helmut Videos gemacht von mir, damit ich mich selber mal sehe. Oder wie ich mich selber wahrnehme, da muss ich mich dran gewöhnen. Also das ist so, ja, eben ohne irgendwie Hilfsmittel, Anhaltspunkte oder so. Aber eine gute Erfahrung, muss ich sagen, ja.
Das hat er gut funktioniert und nicht unmittelbar im Anschluss, aber ich habe dann immer wieder Videos gemacht und du hast da Videos mit Jakob, Helmut Sohn, gemacht, was ja...
Die waren sehr lustig.
Ja, aber was eine besondere Herausforderung ist, weil erstens besteht man gegen Kinder wesentlich schwerer auf einer Bühne und zweitens muss man natürlich gleichzeitig auch Rücksicht nehmen, wie man sie artikuliert, weil wenn ein Kind interviewt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind zuschaut, größer als wenn zwei Erwachsene dort stehen. War das für die anders oder hast du einfach denselben Stiefel gemacht und der Helmut soll schneiden?
Ich bin mit derselben Einstellung da rangegangen, aber die Erfahrung war dann wirklich eine andere. Man braucht natürlich einen längeren Atem, also mehr Geduld, weil natürlich Kinder finden alle Sachen spannend und jetzt nicht unbedingt gerade das, was sie machen sollen. Allein so ganz simple Sachen, wie man Sachen formuliert, weil natürlich Jakob, wenn ich was gefragt habe oder erstmal, ich hatte mir das natürlich wieder schön vorbereitet, auswendig gelernt, meinen Kollegen vorgetragen, haben alle verstanden, wunderbar, habe dann die Frage an Jakob gerichtet und der hat mich angeschaut und gesagt, hä? Verstehe ich nicht. Ja, okay. dann also spontan aus dieser Situation heraus dann das so zu formulieren, dass das Kind es eben versteht. Ja, das ist natürlich auch was man lernen muss. Und im Großen und Ganzen, es war wirklich lustig und es hat Spaß gemacht. Und es ist aber, finde ich, wahnsinnig herausfordernd. Also wenn das, je jünger das Publikum ist oder beziehungsweise die Person, mit der du sprichst, umso schwieriger ist es. Also ganz klar, weil da musst du wirklich das auch so weit runterbrechen, dass... Ja, dass es immer noch gut klingt oder Inhalt hat, weil man möchte ja auch nicht irgendwie inhaltsleer was vermitteln, aber eben, dass das Kind versteht und nicht mit großen Augen vor dir steht und keine Ahnung hat, wovon du redest. Also
ja. Es war für mich lustig, zum einen, weil der Jakob ja mein Sohn ist und er oft auf mich hört, aber nicht immer auf mich hört. Und er ist sowieso ein großer Theaterfan, ist selbst im Theater auftritt. Und als ich ihn gefragt habe, ob er ein Video mit dir dreht, war er natürlich sofort dabei. Vor allem, wir haben über Jugendsprache gesprochen, über die Sprache der Tiere. Und da ja er sehr wissbegierig ist.
Wollte er wissen, wie das ist, wenn er jugendlich wird, weil er noch ein Kind war.
Nein, er wollte wissen, wie die Antwort ist. Die Videos mit Jakob sind insofern immer sehr interessant, dass man nie weiß, was passiert. Und da ist es natürlich ein Vorteil, wenn man jetzt einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin gegenüber hat, die oder der hervorragend vorbereitet ist, wo das Skript schon fertig ist. Weil die Lisa hat mir natürlich immer das Skript vorher geschickt und ich habe Jakob das einmal durchlesen lassen. Das heißt, er hat schon mal gewusst, worum es geht. Ich habe zum Beispiel einmal ein Video mit ihm gedreht, auch ganz interessant, da haben wir über Haie, das war eigentlich sein erstes Video, wir waren im Joanneumsviertel und gleich neben ist...
Also der Podcast wird eh fast nur in Graz gehört, aber was ist das Joanneumsviertel?
Also das Joanneumsviertel ist einfach ein Viertel mitten in Graz und da gibt's ein Museum und zu diesem Museum kann man runter mit einer Rolltreppe fahren. Und wir haben das Video neben dieser Rolltreppe gemacht und der Jakob hat seine Frage gestellt und dann hat er gesagt, einen Moment bitte, ist mit der Rolltreppe runtergefahren. Ist mit der Rolltreppe raufgefahren, hat sie wieder hingestellt und hat auf die Antwort gewartet.
Und das war das erfolgreichste Video auf deinem Kanal wahrscheinlich.
Das war das erfolgreichste Video auf meinem Kanal tatsächlich. Aber da habe ich dann gewusst, ich muss ihn einfach machen lassen. Und du und der Jakob, ihr habt super harmoniert, es hat super funktioniert. Es waren dann auch Fragen, die wir teilweise gar nicht geplant gehabt haben, auch mit drin. Und seitdem ist der Jakob auch öfters mit dabei, immer mag er nicht.
So ein bisschen mehr Schnittarbeit dann, ein bisschen mehr Nachbearbeitung.
Ja, ein bisschen, aber das machen wir dann gemeinsam.
Für ist natürlich sind die Aufnahmen ein bisschen frischer. Wenn du jetzt sagst, die Sprache der Tiere, du hast zwar einen Hund, aber du kennst dich wahrscheinlich mit der Sprache der Tiere besser aus, Lisa. In unserem Kulturkreis kann man ja die Sprache der Tiere nur in Rauhnächten zu Mitternacht verstehen, wenn man in den Stall geht. Was lässt sich über die Sprache der Tiere aus wissenschaftlicher Sicht sagen?
Ja, also die Ausgangsfrage bei dem Video war eben, ob Tiere sprechen können. Und da ist die Antwort erstmal relativ klar, wenn man das mit unserer Art Sprache zu verwenden vergleicht, nein. Tiere können kommunizieren und zwar auf relativ komplexe Art und Weise. Wir haben zum Beispiel uns die Kommunikationsfähigkeit von Affen angeschaut, die tatsächlich unterschiedliche Arten der Rufe miteinander kombinieren können, um zum Beispiel vor Gefahren zu warnen. Aber wenn es wirklich um komplexe Sprache geht und auch um die Fähigkeit, über Dinge zu reden, die zum Beispiel in der Vergangenheit passiert sind oder in der Zukunft passiert werden, Emotionen auszudrücken, das ist natürlich was uns Menschen eigentlich ausmacht.
Jetzt gibt's aber Tiere, die auch auf Social Media Karriere machen. Ich habe den Namen leider nicht parat, aber es gibt einen Vogel, der Geräusche bis hin zu Babyschreien oder Quietschen oder was er immer nachmachen kann, um andere Lebewesen zu täuschen oder man hat manchmal den Eindruck sogar zu verhöhnen. Das gilt nicht der Sprache.
Das ist natürlich die Frage, wie man Sprache definiert. Also das ist erstmal eine Art der Imitation von Lauten wahrscheinlich primär. Also ich weiß jetzt nicht, um welchen Vogel es sich da handelt. Ich kenne den tatsächlich nicht. Wäre mal ganz interessant, schaue ich mir auch gerne an. Aber wenn wir sagen, Sprache ist auch die Herstellung von komplexen Strukturen, von Sätzen, die Verbindung von einzelnen Wörtern zu sinnhaften Einheiten, kann man natürlich sagen, dass das keine Sprache ist. Es ist eine Art der Kommunikation, das ist ganz klar. Aber Sprache, so wie wir sie verstehen, verwenden, eher nicht.
Wir haben inzwischen kurz nachgeschaut, das merkt man natürlich in der geschnittenen Podcast-Version nicht, welcher Vogel das ist. Und es ist der australische Leierschwanz, heißt er auf Deutsch. Und der kann tatsächlich Geräusche nachmachen, nicht nur Babyschreien und andere Vögel und Tiere nachmachen, sondern die Nachahmung von Maschinen. Der kann Bohrmaschinen nachmachen, Schüsse und so weiter. Je nachdem, was er gehört hat, kann er das relativ schnell reproduzieren. Nachdem ihr euch erzählt habt, dass es diesen Vogel gibt, gehe ich nicht davon aus, dass ihr was dazu sagen könnt.
Noch nicht, aber wir werden uns belesen.
Aber es ist eben, wenn man sowas sieht, denkt man sich, wie müsste man da Sprache definieren, dass so ein Tier rausfällt?
Dass es rausfällt?
Dass man sagt, ja, das ist keine Sprache, obwohl das ja eigentlich eine Form von Kommunikation ist und Nachahmen. Und wir Menschen lernen ja, wenn wir als Babys Sprache erlernen, auch durch Nachahmung relativ viel. Aber bei uns ist es Sprache und beim Vogel nicht.
Ja, ich würde sagen, wenn wir von Kommunikation reden, das ist jetzt so die erste Idee, die ich habe, ohne jetzt zu wissen, was dieser Vogel damit bezwecken möchte. Aber wenn ich kommuniziere, dann hat die Kommunikation ja meist ein Ziel. Also wenn ich mit jemandem spreche, das kann der Austausch sein, das kann bei Tieren oftmals ist es ja auch vor etwas zu warnen. Das heißt, wenn die Frage ist natürlich, was möchte dieser Vogel damit bezwecken, ohne ihm jetzt unterstellen zu wollen, dass er sich dessen bewusst ist. Also das, wenn wir sagen, dass Kommunikation muss irgendeinen Endpunkt haben, also irgendein Ziel, eine Intention. Und Da weiß ich jetzt nicht, was das sein könnte.
Das war eine super Frage für einen Zoologen, Zoologin. Was bezweckt ein Leierschwanz, wenn er eine Bohrmaschine nachmacht?
Es gibt, ich weiß nicht, was der Leierschwanz ist, es gibt Ausschnitte von der berühmten BBC-Tiersendung von Attenborough, der das auch sagt. Und einer dieser Vögel, wenn es dann der Leierschwanz ist, dann kann das vielleicht ein anderer Vogel auch, der verarscht Erdmännchen. Der macht Tiere nach, vom Geräusch her, wo die Erdmännchen sie dann verzupfen und dann schnappt er sie die Beute, kassiert das ein, ohne sie selber anstrengen zu müssen. Man muss sich schon anstrengen, weil er muss natürlich die Erdmännchen verarschen. Aber das zweite Mal fallen die nicht mehr drauf rein und dann macht er ein anderes Geräusch. Ich glaube, das erste Mal macht er das Geräusch nach von dem Erdmännchen, das gerade Wache hält und einen Pfiff abgibt oder was auch immer für ein Geräusch und dann hauen alle ab und dann kassiert der Vogel das ein. Das zweite Mal lassen sie sich nicht verarschen, dann macht er halt das Feindtier direkt nach und so. Also gibt es drei, vier Abstufungen, soweit ich das in Erinnerung habe, um eben anderen Tieren die Beute wegzunehmen, ohne sie anstrengen zu müssen, sie zu jagen oder zu pflücken.
Das wäre dann schon zielgerichtete Kommunikation, wenn man es so sagen möchte. Aber eben nicht durch Sprache. Also das, was wir sprechen, so dieser Sprechakt, das ist es natürlich nicht, aber es ist Kommunikation.
Das heißt, die Vögel, nachdem die ja Menschenlaute nachmachen könnten, die könnten dann nach Hause fliegen und den anderen erzählen, wie sie die Erdmännchen verhöhnt haben.
Ja, wer weiß, wer weiß.
Nachdem wir jetzt kurz darüber geredet haben, wie ihr euch kennengelernt habt, wie ihr arbeitet, woran ihr arbeitet, worum es in den Videos geht und wie schwierig das eigentlich ist, auf den Punkt zu kommen, wenden wir uns jetzt dieser Studie zu, die ich anfangs erwähnt habe, eine Studie über die Arbeit der Science Busters. Das ist natürlich sehr interessant für mich als einem der Mitbegründer, der es jetzt schon seit 2006, also wirklich schon viele, viele Jahre, bald 20 Jahre macht und davor habe ich schon Solo-Kabarett und Kabarett im Ensemble auf der Bühne gemacht. Es ist für mich ähnlich erstaunlich, so eine Studie zu lesen über die Arbeit der Science Busters, die für mich ja vollkommen selbstverständlich ist und wir haben ja nie Theoriesitzungen bei den Science Busters, wo wir uns überlegen, wie wir jetzt weiter vorgehen, didaktisch, sondern wir stellen die Sachen her, probieren sie aus, was nicht funktioniert, schmeißen wir weg und über die Jahrzehnte haben natürlich alle ein ganz gutes Gefühl dafür, was funktionieren wird und kann und wo es hakt, bevor man es noch aufführt. Für mich ist das eine ähnliche Erfahrung wie vor der ersten Lehrveranstaltung, wo ich, habe ich glaube ich eh schon einmal erzählt, mal überlegen habe müssen, was erzähle ich den Studierenden, was ich eigentlich auf der Bühne mache, weil es für mich nie ein Gedanke war, mir selber zurechtzulegen, was das eigentlich ist, wie man das beschreibt, was ich mache, weil ich mache es ja eh. Jetzt seid ihr herangegangen, um über Wissenschaftskommunikation und die Unterform Wissenschaftskabarett zu publizieren in einem wissenschaftlichen Journal. Wie geht das? Da ist es wieder so, dass du indirekt ihr die Mitteilung gibst, ob sie nicht was schreiben möchte oder wie kommt es dazu, dass ein wissenschaftlicher Aufsatz über Wissenschaftskabaretttruppe wie die Science Busters zustande kommt?
Ich habe die Lisa schon öfters gefragt, ob sie nicht Lust hat, mit mir zusammen eine Publikation zu schreiben über die Wissenschaftskommunikation oder die Sprache in der Wissenschaftskommunikation. Und dann bin ich auf einen Call gestoßen, und zwar im Magazin Erwachsenenbildung.
Ein Call ist ein Aufruf.
Call ist einfach eine Aussendung, ein Aufruf, dass man da einreichen kann. Und in dem Magazin geht es um Forschung, Praxis, Dialog. Und da war das Leitthema dieser einen Ausgabe, Ausgabe 52, Wissenschaftskommunikation. Und dann habe ich zu Lisa gesagt, super, da reichen wir ein, das machen wir. Und dann haben wir uns einmal zusammengesetzt und dann habe ich die Lisa gefragt, hast du Lust? Und eigentlich haben wir am Anfang noch gar keine Idee gehabt, was wir machen.
Ja.
Und dann haben wir uns beim Kaffee schon zusammengesetzt und dann haben wir einmal getratscht.
es klingt ja einigermaßen korrupt, muss man sagen. Du bist Mitglied der Science Busters und suchst da besonders akkurate Kollegin, an die du die Arbeit auslagern kannst und dann gibt es einen Aufsatz über die Science Busters und du kannst das in der Publikationsliste dazu schreiben.
Nein, weil die Science Busters waren ja am Anfang gar nicht das Thema.
Ganz genau, also da muss ich jetzt sagen,
ja, musst du mich jetzt unterstützen.
Muss ich jetzt, mache ich auch. Also unsere ursprüngliche Idee war eben auch, weil jeder Call ist natürlich in einen bestimmten Kontext eingebettet und Thema war eben Wissenschaftsvermittlung, was ein wahnsinnig weitreichendes Thema ist. Und wir hatten uns überlegt, ob wir über Kommunikation, Kommunikationsstrategien innerhalb der Wissenschaftsvermittlung schreiben. Mhm. Aber auch das ist ein sehr weites Thema, wo man wahrscheinlich mehrere Aufsätze zu schreiben kann. Und da wir ja meistens mit Beispielen am besten arbeiten können, haben wir uns überlegt, an was für ein Beispiel können wir hernehmen. Und da war es natürlich am naheliegendsten, dass wir uns die Science Busters anschauen, weil da konnte Helmut natürlich auch mit Insiderwissen glänzen. Und das war eben der Grund, warum wir dann gesagt haben, Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftsvermittlung und Kommunikationsstrategien am Beispiel der Science Busters.
Und da bist du das Korrektiv, weil der Helmut natürlich mit einer gefärbten Brille auf die Science Busters schaut und muss sagen, es ist eh schön, aber das ist alles anekdotisches Wissen, jetzt machen wir es wissenschaftlich.
Genau, so haben wir das, sind wir das.
Naja, da. Ja, also wir dann einmal gewusst haben, okay, wir möchten die Science Busters da mitverpacken, haben uns dann wieder auf eine Convention getroffen, haben uns zusammengesetzt und dann haben wir überlegt, wie könnte man das jetzt machen? Und ich habe einmal Punkte angeführt, wo ich gesagt habe, die für mich wichtig sind. Was, nachdem ich ja von der Wissenschaft komme, von der Naturwissenschaft, ist ja nicht...
Im Gegensatz zu
Das ist nämlich, was die Naturwissenschaftler bei Geisteswissenschaftler
sagen. Nein, ist ja das, waren die zum Beispiel diese Dramaturgie oder diese Rollenverteilung oder auch das Geschichtenerzählen bei den Science Busters für mich ja auch immer Neuland. Und ich habe durch dich, Martin, und vor allem auch durch den Florian Freistetter, der immer sehr viel Geduld mit mir gehabt hat, sehr viel gelernt. Ich kann mich noch erinnern, wir haben eine Zugfahrt gehabt nach Innsbruck. Das war ganz am Anfang, wie ich zu den Science Busters gekommen bin.
Und da muss man auch wissen, dass dem Helmut beim Zugfahren früher schlecht worden ist. Also, das war noch eine Sonderprüfung für uns. Also.
Das war eine Sonderprüfung und dann haben wir überlegt, haben wir eine neue Nummer überlegt und dann habe ich gesagt, ich habe das Thema. Aber ich habe es nicht geschafft, daraus eine Geschichte zu machen. Und ich weiß noch, wie der Florian mir gegenüber gesessen ist und gesagt hat, das ist ja nicht so schwer. Und ich habe gesagt, oh ja, das ist schwer. Wie macht man da eine Geschichte draus? Und dann hat er gesagt, jetzt gib her mal. Und der hat in 5 bis 10 Minuten hat er aus meinem Topic eine Geschichte gehabt. Und das war so ein Aha-Erlebnis. Und das haben wir auch dann besprochen. Und dieses Storytelling ist ja ein ganz wichtiger Punkt in der Sprachwissenschaft. Und dann habe ich zu Lisa gesagt, das wäre jetzt super, wenn du dir das genauer anschaust, dass wir das jetzt miteinander verbinden. Weil dieses Storytelling ist ja in der Wissenschaftskommunikation extrem wichtig. Aber es gibt ja die unterschiedlichsten Definitionen davon.
Jetzt ist ja so, Storytelling mag ja inhaltlich wichtig sein, ist aber einer der elendsten Begriffe, die es überhaupt gibt, neben Mindset. Wird aber tatsächlich die ganze Zeit verwendet, auch von Menschen, die weder Geschichten erzählen können, noch sie irgendwas Besonderes denken. Das verwendet man aber trotzdem, weil es ein Fachausdruck ist und man kann sie damit in der Kollegenschaft begreiflich machen oder das kann man umschiffen, weil man solche Begriffe einfach nicht mehr verwenden möchte?
Also, wenn es nur um den Begriff geht, wir haben auch einen deutschen Begriff dafür, Geschichten erzählen. Also ja, kann man auch verwenden. Aber dann
klingt man nicht so
Klingt
gescheit.
Nicht so cool, ja. Ja, das ist dann leider so. Ja. Storytelling hat sich eben etabliert aus dem englischsprachigen Bereich. Da gibt es ja viel mehr Forschung zu Wissenschaftsvermittlung. Und aus dem Bereich eben, ja, kommt der Bereich. Aber ich bin auch okay damit, Geschichten erzählen zu sagen, auch wenn das nicht so schön klingt.
Weil Storytelling klingt so absichtsvoll, während Geschichten erzählen klingt nach Winterabend,
genau, ja.
Kaffee, Kuchen und es erzählt jemand der Geschichte oder liest ein Märchen vor. Das klingt zumindest in meinen Ohren so. Ich weiß nicht, wie das dann mittlerweile in anderen Zusammenhängen klingt. Storytelling klingt so, ich habe mir was überlegt, wie was besonders gut präsentiere und jetzt kommt das Ergebnis. Das ist ja eigentlich nicht dasselbe wie Geschichten erzählen.
Ja und nein. Helmut nickt. Also, weil du eben gesagt hast, was man so mit Geschichten erzählen assoziiert. Wahrscheinlich ganz viele in der Kindheit sind mit Geschichten aufgewachsen. Wir haben irgendwann gelernt, selber Geschichten zu erzählen. Aber wenn wir über Intention reden, eigentlich jede Geschichte hat ja, wir wissen ja, wie Geschichten ungefähr aufgebaut sind. Das heißt, um eine Geschichte zu erzählen, die Sinn macht, die irgendwas vermittelt, die unterhält, müssen wir uns ja an eine bestimmte Struktur halten. Das heißt, wir wissen, wie Geschichten aufgebaut sein müssen. Und das lernen wir relativ früh, idealerweise eben in der Kindheit. Und im Prinzip ist es dann später das Storytelling nichts anderes. Also, dass ich mir überlege, wenn wir jetzt auf die Wissenschaftsvermittlung schauen, ich habe ein Thema, ich habe einen Inhalt, wissenschaftliche Fragestellungen, Probleme, was auch immer. Und ich möchte das in eine Geschichte verpacken. Das ist natürlich, da ist noch mehr Intention dahinter, aber die Grundlage ist im Prinzip dasselbe.
Aber in einer Geschichte verpacken, das kommt dem Storytelling wahrscheinlich näher, wenn man es...
Wahrscheinlich, ja.
Ich finde das auch immer spannend, wenn ich das mit meinen Studierenden mache, dass ich sage, warum habt ihr jetzt studiert, was ihr studiert? Dann sind meistens die Geschichten sehr ähnlich. Und dann sage ich, das habe ich auch wieder bei den Science Busters gelernt, es ist natürlich auch jetzt nicht ganz optimal, wenn ich schon beim ersten Satz einmal weiß, wohin diese Geschichte geht. Und das ist das, woran wir so ein bisschen arbeiten. Wir machen das so ein bisschen wie ein Krimi, dass ich mir am Anfang, das hat vielleicht gar nichts mit dem wissenschaftlichen Thema oder dem Inhalt zu tun, sondern man baut jetzt einmal auch Emotionen auf. Und dann kommt man erst langsam hin. Und das ist für mich auch diese Geschichte, dieser Aufbau, diese Dramaturgie, dass ich nicht im ersten Satz jetzt gleich weiß, worum es geht und vielleicht auch Sachen einbaue, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben, aber trotzdem in diese Geschichte mit hineinpacken kann.
Aber das ist ja im Prinzip das auch, was ich mache, wenn ich eine Geschichte mir ausdenke. Also wenn ich jetzt mir meiner Fantasie freien Lauf lasse und eine Geschichte erzähle, dann werde ich natürlich auch nicht gleich am Anfang zusammenfassen, wie die Geschichte ausgeht. Weil ich weiß, die hat eine bestimmte Struktur und ich möchte vielleicht die Aufmerksamkeit meines Gegenübers behalten oder wecken. Also das ist ja im Prinzip genau, mehr oder weniger genau dasselbe.
Es ist natürlich immer ein bisschen ungerecht, weil ich komme vom Theater und erzähle das auch gern und das ist ja tatsächlich eine ziemlich lineare Entwicklung. Ich habe begonnen zu ministrieren, habe dieses Geschichtenerzählen in den Gottesdiensten kennengelernt und diesen absurden Märchen und Anekdoten und Sagen aus den sogenannten Heiligen Schriften und habe das dann weiter ins Kabarett transponiert. Auf der Uni lernt man aus guten Gründen anders zu erzählen, nämlich ist die Voraussetzung, wenn ich es richtig verstanden habe, so, wenn du ins Abstract, also die Zusammenfassung und in den Titel nicht so gut wie alles hineinpackst, was du zu bieten hast, schaut in der akademischen Welt überhaupt niemand die Studie an.
Ganz richtig, ja.
Das ist das Gegenteil von Storytelling.
Genau. Natürlich, wenn ich mir eine Geschichte ausdenke, die den einzigen Wert hat zu unterhalten, dann muss ich keine Wahrheiten oder Fakten besprechen. Das ist nicht Voraussetzung. In der Wissenschaft natürlich, wenn ich wissenschaftliche Themen behandle, macht das natürlich Sinn, dann auch zu wissen, dass das irgendwie fundiert ist. Aber wie du ganz richtig gesagt hast, also das widerstrebt eigentlich die Idee vom Storytelling oder Geschichten erzählen, ist nicht das, was Wissenschaftler eigentlich machen in ihrem Alter.
Oder halt Storytelling für ganz eine kleine Zielgruppe.
Genau, ja. Und da ist die Story eben am Anfang schon hinüber, weil wenn ich einen guten Titel habe einer Publikation, brauche ich im Prinzip den Rest nicht zu lesen. Wirklich. Oder der Abstract ist so gut geschrieben, dass das eben reicht, dass ich den Abstract lese. So lernen wir das. Und das ist ja, wie du gesagt hast, eigentlich das, wenn ich eine Geschichte erzählen möchte für ein nicht wissenschaftliches Publikum, wie auch immer das aussieht, dann mache ich das natürlich nicht, weil die können dann nach 10 Minuten gehen, weil dann ist alles gesagt, sie wissen alles. Ja.
Spannung ist weg.
Ist weg, ja.
Das ist eben der Unterschied zwischen Publizieren aus der Forschung heraus und Lehre. Ihr macht ja beide auch Lehre. Lehre ist jetzt noch kein Unterhaltungstheater, aber wenn es eins ist, dann ist Lehre erfolgreicher.
Ja.
Ja. Ja. Definitiv.
Aber es ist wahnsinnig schwierig, finde ich. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber allein durch die Masse tatsächlich an Inhalten, die man so vermitteln soll, sich bei jedem zu überlegen, wie kann ich das irgendwie wirklich spannend gestalten oder wie kann ich eine Geschichte drum bauen, das ist schwierig und das gelingt auch nicht immer. Also mir zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Am Helmut gelingt es immer.
Ja, immer.
Das ist ganz, ganz einfach. Ich weiß gar nicht, warum du das nicht schaffst. Ich habe es vielleicht ein bisschen leichter, weil ich jetzt in der Wissenschaftskommunikation eine Lehrveranstaltung habe, wo ich nicht so viel Teilnehmer und Teilnehmerinnen habe. Und ich habe vor 2 Jahren meine Lehrveranstaltungen umgestellt. Eben aus diesem Grund, weil ich gemerkt habe, dass vor allem in der Wissenschaftskommunikation oder beim Verfassen dieser Geschichten ganz wichtig dieser persönliche Aspekt ist, diese Emotionen. Und du hast einen wunderschönen Satz geschrieben, und zwar: Das Geschichtenerzählen ist demnach ein grundlegender Aspekt des menschlichen Daseins, der es uns ermöglicht, und jetzt wird's spannend, Erfahrungen zu teilen, Emotionen auszudrücken und Wissen zu vermitteln. Und ich glaube, das auch das mit den Erfahrung teilen und Emotionen ausdrücken, ist was, was man halt jetzt, wenn man ganz viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen hat, natürlich schwer ist. Und ich bin bei meinen Lehrveranstaltungen auf Einzelcoachings umgestiegen. Das heißt, ich teile dann immer in Gruppen auf und habe 2, 3 Lehrveranstaltungen, wo alle zusammen sind, wo ich über die Wissenschaftskommunikation spreche. Und dann buchen die Studierenden bei mir quasi Einzelcoachings. Und das ist extrem spannend, weil natürlich wir auch unterschiedliche Potenziale haben, die man da rauskitzeln kann. Und manche lassen sich auf diese Geschichten mehr ein, manche weniger. Das ist halt der Vorteil, wenn ich dann nur mit 2 Personen im Raum sitzt. Ich mache es immer mit 2 als Gruppe, damit man auch jetzt so ein Feedback kriegt und dann Dialog. Wenn man dann über diese Geschichte spricht, dann ist es sehr oft so, dass sich nach der 2. Einheit eine komplett andere Geschichte entwickelt. Und es ist oft so, dass die Studierenden gesagt haben, das hätten sie so gar nicht am Radar gehabt. Und es ist auch für mich interessant, was sich dann aus einem wissenschaftlichen Fakt dann ergeben kann. Und wie das dann unterschiedlich aufbereitet werden kann.
Jetzt sind wir natürlich die Guten, aber es ist zufällig die Ausgabe 88. Und ich habe in der Einleitung schon geflaxt, dieses Geschichten erzählen, Emotionen aufbauen und benutzen, das kann man natürlich auch missbrauchen und das passiert auch. Das machen die Menschen, die man freundlich Rechtspopulisten nennt, also Neonazis, Faschisten, Rechtsradikale. Die arbeiten ja genauso, wie es in der Wissenschaftskommunikation oft nicht gelingt, oder?
Ja.
Ja.
Kann man so sagen, ja. Ja, vor allem, weil, wo wir dann bei der Sprache sind, man unterschätzt, was Sprache für eine Wirkung hat. Also, wenn wir uns jetzt unterschiedliche Diskurse anschauen, nehmen wir einfach mal den politischen Diskurs zur Migration und wir lesen oder hören von Migrationswellen oder Ausländerfluten, dann sind das erstmal nur Worte, aber die haben natürlich eine Bedeutung. Das heißt, das sind Sachen, die wir mit Naturkatastrophen, mit schlimmen Ereignissen assoziieren und das beeinflusst natürlich, wie wir über bestimmte Themen denken. Das heißt, wenn ich das Ganze, natürlich ist das ist sehr bewusst eingesetzt, aber der Rezipient, also wir, die Wahlwerbung lesen oder uns Reden anhören oder Artikel lesen, wir sind uns dessen nicht immer bewusst, aber natürlich hat das einen Einfluss darauf, wie wir bestimmte Themen wahrnehmen oder über bestimmte Themen denken. Also, ja.
Und was heute noch dazu kommt, dass wir natürlich auch versuchen, immer mit wissenschaftlichen Fakten gegen zu argumentieren, was ja auf der einen Seite sehr gut ist, aber auf der anderen Seite sehr oft dazu führt, dass das Gegenüber zum einen einmal schnell überfordert ist, weil man versucht, natürlich noch mehr Fakten zu präsentieren und irgendwann ist einmal das Fass voll, man kann nichts mehr aufnehmen. Und was das Zweite ist, es geht auch um Vertrauen. Und wenn man es jetzt diese von dir angesprochenen politischen Parteien anschaut, dann spielen die sehr viel mit Vertrauen und wir sind für euch da und wir präsentieren das, was ihr braucht. Und wenn man das oft genug hört, dann glaubt man das irgendwann einmal und dann macht man zu. Und dann ist man oft nicht mehr dafür zugänglich, dass jetzt irgendwas kommt, was vielleicht komplettes Gegenteil beweist oder zeigt. Das hat man ja während der Corona-Infektion oder Pandemie gesehen bei den Impfstoffen. Da wird dann komplett zugemacht und da hat man keinen Zugang mehr. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, warum auch die Geschichten und die Emotionen so wichtig sind, weil wir natürlich auch damit ein Vertrauen aufbauen können. Wenn wir es schaffen, dass wir eben diese Verbindung oder diesen Link schaffen. Und deshalb ist es ja auch immer so schlecht, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Klimakrise sprechen, dass man immer sagt, ihr müsst das machen, das machen, das machen und das machen.
Aber es stimmt.
Es stimmt so. Es stimmt so. Und es müsste auch so sein. Aber man riegelt ab. Mhm. Man riegelt ab, hört dann nicht mehr zu. Das ist ein großes Problem in der Wissenschaftskommunikation, das zu schaffen, eben auch Vertrauen beim Gegenüber aufzubauen. Und das haben wir auch bei uns in der Publikation drinnen. Da geht es ja auch um Kommunikation auf Augenhöhe. Denn wenn ich sage, wir sind die Partei, die für euch da ist, dann ist es eine Kommunikation auf Augenhöhe. Wir haben es leider in der Wissenschaft über Jahre versäumt, diese Augenhöhe zu schaffen. Und Wissenschaftskommunikation ist ja nicht nur eine Vermittlung von einer Seite, von den Experten, Expertinnen zu den wissenschaftlichen Laien, sondern es ist ja auch ein Dialog. Das haben wir in der Publikation aufgegriffen und es gibt eine ganz lustige Geschichte. Ich war mit dem Woody am Schlossberg, bin raufgegangen und dann habe ich eine ältere Dame getroffen und die hat gesagt, sie schaut so gern die Science Buster, aber warum ich mir das gefallen lasse, dass du mich immer so fertig machst und wir haben ja eben in der Publikation auch drinnen diese Einleitung, wo du sagst, wir haben sie 2015 von der Straße aufgelesen, ohne Zukunft, ohne Perspektive.
Ja, Sachverhaltsdarstellung.
Und ich habe dann gesagt, das ist super, dass du das machst, denn je mehr du mich quasi von meinem Expertenstatus runterholst, desto eher bin ich auf Augenhöhe mit dem Publikum. Und wenn wir das nicht schaffen und nicht auf Augenhöhe kommunizieren, können wir kein Vertrauen aufbauen.
Weil es ja ein bisschen ein ähnliches Problem ist wie bei Charity. Es gibt ja sehr viele reiche Menschen auf der Welt, also verhältnismäßig viele reiche Menschen. Manche davon sind Philanthropen, also sogenannte Menschenfreunde und spenden dann Geld. Und da gibt's ganz gute Untersuchungen, dass dieser Philanthropismus in nicht wenigen Fällen kontraproduktiv ist, weil diese reichen Menschen, selbst wenn sie sich beraten lassen, eine sehr enge Weltsicht haben, so wie sie aufgewachsen sind und wie sie Dinge verstehen können und natürlich die allermeisten Bedürfnisse und Notwendigkeiten von Gesellschaften überhaupt nicht begreifen, weil sie noch nie was davon gehört haben. Das heißt, wenn die nicht so viel Steuern hinterziehen würden, sondern ganz normal Steuern zahlen würden, könnten die Ämter, Magistrate, Verwaltungseinrichtungen mit dem Geld, auch wenn da vieles ineffizient laufen sollte, viel besser für verschiedene Bedürfnisse einer Gesellschaft arbeiten, als wenn ein Philanthrop publikumswirksam und öffentlichkeitswirksam viel Geld irgendwo hingibt, damit eine Einrichtung oder 10 Einrichtungen was machen können, die aber dann in der gesellschaftspolitischen Breite gar nicht so wichtig sind und gar nicht so viel bewirken können. Und dasselbe ist ja in der Wissenschaft. Wissenschaft ist ja sehr, sehr kompliziert. Also sowohl in der Geistes- als auch Naturwissenschaft sind extrem viel komplizierte Sachverhalte zu referieren. Und man kann es ja oft eigenen Kollegen, Kolleginnen kaum erklären. Also nehm gern das Beispiel, bei uns im Ensemble haben wir 3 Leute aus der Biologie. Wenn sie die gegenseitig von ihrem Fachgebiet erzählen, hören die anderen beiden zu. Und der Rest sowieso, wenn er gerade Lust hat, weil die Dinge so kompliziert sind. Das heißt, dieses Grundvertrauen muss man ja eigentlich in die Wissenschaft herstellen und nicht so sehr in das, was in der Wissenschaft verhandelt wird, sondern grundlegend müssen die Leute eben der Wissenschaft oder den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen vertrauen, um dann nicht so wie nach der Pandemie und jetzt noch immer Impfstoffexperten, Expertinnen zu werden, weil vor der Corona-Pandemie hat kein Mensch jemals, außer bevor dieser Wakefield da angefangen hat, seine Autismuslügen zu verbreiten, aber niemand hat jemals über Impfstoffe geredet und genau Bescheid gewusst, welcher Impfstoff gut ist und wann man sie impfen lässt und so weiter, weil ihm das Vertrauen da war, wenn es einen Impfstoff gibt und es wird von wissenschaftlicher oder medizinischer Seite geraten, man soll den sie verabreichen lassen, dann ist das passiert. Aber dieses Grundvertrauen ist eben erschüttert und dass es Kommunikation gibt, um das aufzufangen und im gegenzuarbeiten, ist halt immer ein Schritt hinten nach, oder?
Ja, es gibt da jetzt einige Initiativen, die versuchen da gerade in diese Richtung zu gehen. Das Trust in Science, Trust in Democracy. Aber es ist natürlich auch schwer, weil wenn man dieses Vertrauen aufbauen will, dann muss man auch wissen, welche Kommunikationsstrategien muss ich da anwenden. Und ich glaube, da sind wir jetzt noch ein bisschen weit davon entfernt, dass wir sagen, alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wissen, welche Kommunikationsstrategien man in der Wissenschaftskommunikation anwendet, um erfolgreich Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Und Wissenschaftskommunikation ist ja immer auch ein Dialog. Und dieser Dialog schafft ja auch Vertrauen. Das heißt, ihm muss man ja auch anhören, was sind die Ängste, was sind die Bedenken, warum denken die Leute so, wie sie denken. Das sind ja nicht bösartig, lehnen die Wissenschaft aus Böswilligkeit ab, sondern das hat ja immer einen Grund. Und das ist ja auch ein Punkt, den wir wieder drinnen haben. Warum haben wir auf der Bühne so viele Experimente? Mhm. Zum einen einmal, weil das natürlich sehr anschaulich ist und zum anderen, weil wir ja auch immer ein Produkt haben. Mhm. Wir haben zum Beispiel die Laugenstangerl auf der Bühne gemacht. Wenn wir bei Betsy und die Science Busters auftreten, dann machen wir immer ein Eis. Und das ist ja nichts anderes als ein Tool, damit die Personen, die Kinder nach der Show zu uns kommen. Und dann haben wir die Möglichkeit, mit den Leuten zu reden und zu fragen. Und
ja, und umgekehrt vor allem.
Genau. Genau, also du brichst quasi diese Distanz auf, diese Gap, die ja immer da ist. Immer wenn man jetzt einen Experten, eine Expertin gegenüber hat, hat man ja immer Angst. Oder das ist bei uns kulturell auch verankert, dass man fragt, man könnte ja was fragen, was blöd ist und dann steht man blöd da ist. Und das kann man dadurch auch aufbrechen. Und da ist es dann auch natürlich wichtig, dass das auf Augenhöhe ist. Und ich finde es immer dann ganz lustig, so wie letztes Jahr bei Bezi wieder ein kleiner Bub zu mir gekommen ist und gesagt, bist du wirklich ein Professor? Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich war das ein sehr großes Kompliment, weil dann habe ich gut kommuniziert.
Das heißt, er hat einfach diese österreichische Beamtenstruktur durchschaut gehabt. Inkompetenz schützt nicht vor Titeln.
Ich hab's als Kompliment gesehen.
Bevor wir jetzt dann zum beliebtesten Teil des Podcasts kommen, nämlich zu den Tipps, am Ende des Podcasts. Wir schneiden als Science Busters relativ gut ab in eurem wissenschaftlichen Aufsatz, was wenig überraschend kommt für jemanden wie mich. Aber es gibt eine Kapitelüberschrift, die heißt Grenzen des Wissenschaftskabarets. Das ist natürlich fast ein bisschen eine Frechheit.
Sollte ursprünglich Schwächen des Wissenschaftskabarets.
Ist ja noch ärger.
Ist noch ärger. Deshalb haben wir uns für Grenzen entschieden, ja. Also wenn man über Wissenschaftskabarett spricht und wie du gesagt hast, die Science Busters kommen da sehr gut weg, zu Recht, muss man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, das ist jetzt eine ganz spezifische Form der Wissenschaftsvermittlung, die natürlich auch nicht allen Ansprüchen gerecht werden kann.
Aber halt den wichtigsten.
Den wichtigsten schon, aber es gibt trotzdem immer Sachen, wo man sagen kann, naja, da ist nur vielleicht noch Luft nach oben, beziehungsweise es gibt auch noch andere Formate. Mhm. Wir haben eben gesagt, dass also ein wichtiger Punkt, den man natürlich so auch nicht bearbeiten kann, weil der einfach sich aus der Tatsache ergibt, wenn ich Wissenschaftskabarett besuche, dann geschieht das aus meiner eigenen Initiative heraus. Es sei denn, mein Partner oder meine Partnerin zwingt mich, aber im Grunde genommen...
Wie halt viele Beziehungen funktionieren.
Im Grunde genommen setzt das schon mal ein Grundinteresse für Wissenschaft voraus. Das heißt, die Science Busters und andere Wissenschaftsvermittlungsformate erreichen natürlich in erster Linie mal Menschen, die schon mal ein Grundinteresse haben. Jetzt ist natürlich die Frage, es gibt ganz viele andere Menschen noch, wie wir eben gesagt haben, die sehr skeptisch der Wissenschaft gegenüberstehen, die...
Oder gar keinen Bezug haben Bezug oder nie eine Chance gehabt haben, sich damit zu beschäftigen.
Genau, und da, woher soll auch dann eben das Interesse kommen? Und das ist natürlich dann die Frage, wie man so Menschen erreicht. Wir haben da jetzt keine, soweit ich mich erinnern kann, Lösungsansätze präsentiert. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Aber das ist natürlich was man im Hinterkopf behalten muss.
Also wir machen das so ganz punktuell. Also wir sind ja mittlerweile viel akademischer als in der Erstbesetzung, wo wir deutlich folkloristischer aufgestellt waren. Aber wir spielen teilweise auf Bühnen und in Umgebungen wie Einkaufszentren, wo man Leute jetzt nicht in großer Masse, aber doch bei einer Tätigkeit erreicht, wo sie mit Wissenschaft gar nicht rechnen, um dort einfach zu zeigen, dass es das gibt. So versuchen wir dem entgegenzutreten. Ja. Natürlich mit dem Podcast, aber den muss man auch suchen. Das ist aber eine kleine Blase, die das genießt, und mit Fernsehsendungen, weil Fernsehen erwischen halt alle Menschen, die vielleicht bei der Sendung davor einschlafen und dann bei uns wieder aufwachen und auf einmal sehen sie was, was sie nie eingeschalten.
Und manchmal ist es auch einfach nur, also wenn ich sage, ich schaue etwas mir an, weil ich es unterhaltsam finde, weil es lustig ist, und dann ist es einfach nur der simple Nebeneffekt, dass ich vielleicht was lerne oder vielleicht mir überlege, aha, okay, über was wird jetzt da genau geredet? Also das ist ja in dem Fall.
Ja, übrigens, das, was du gerade gesagt hast, haben wir wir haben doch das drinnen in der Publikation.
Schon so lange her.
Aber auch damit wird dem, oder auch dem wird versucht, entgegenzuwirken.
Ja, genau.
Also, das eben, was du gesagt hast mit den Einkaufszentren.
Das heißt, wir sind uns unserer Schwächen eh bewusst.
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Gehe ich mal von außen.
Ja, sehr wohl. Aber ich habe das auch sehr gut gefunden, weil wir haben das eingereicht. Mhm. Und dann ist von den Editoren, Editorinnen zurückgekommen, eben die Anmerkung, ob wir vielleicht auch noch die Schwächen mit reinnehmen können.
Weil sie diese Lobhudelei nicht abdrucken wollten.
Ja, und wir waren dann natürlich böse, ganz ja. Diana, wir haben das eh im Hinterkopf gehabt, dann haben wir das auch noch mit reingenommen. Und ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Es ist immer ein Try and Error. Man muss immer schauen, was funktioniert, wie geht es, wie funktioniert's, ist es erfolgreich. Manchmal macht man es richtig, manchmal nicht. Und was eben ganz wichtig in der Wissenschaftskommunikation ist, ich habe halt die unterschiedlichsten Zielgruppen. Wir befinden uns natürlich auch wie in Social Media immer in unserer Bubble. Mhm. Und die Personen oder die Menschen, die zu uns, zu den Science Busters kommen, sind natürlich wissenschaftsaffin. Also da muss man sich schon bewusst sein.
Also die verstehen auch das Wort wissenschaftsaffin sofort.
Ja.
Man hat eine Neigung zur Wissenschaft.
Man hat eine Neigung zur Wissenschaft.
Grundlegend offen für Neuigkeiten aus der wissenschaftlichen Welt.
Genau, aber es ist
oder wissenschaftsaffin kann man kurz auch sagen. Ja. Ne?
Aber wenn man
ich frage noch was anderes. Wie wir angefangen haben als Science Busters, habe ich schon ganz oft erzählt, hat der Florian Freistetter das erzählt, genauso wie der Heinz Oberhummer. Der Heinz hat gesagt, in seiner aktiven Karriere hätte er sich nie getraut, in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, er macht jetzt popkulturelle Faxen auf einer Bühne mit Wissenschaft. Jetzt ist es fast 20 Jahre später, bei den Science Busters ist es deutlich zu merken, rein an den Accessoires, mit denen wir arbeiten. Also das rosa Trikot war am Anfang schon komisch, die Nippel auch, die ich jetzt schon seit langer Zeit nicht mehr verwende. Aber zeitlang bin ich dann irgendwann einmal gefragt, wo ist das rosa Trikot? Und in den letzten Monaten, bevor ich aufgehört habe, sie zu tragen, wo sind die Nippel? Das heißt, die haben alle ihre Funktion erfüllt, sowohl das Leiberl als auch die Nippel, weil das weniger komisch, weniger fremd war und die Leute haben nicht mehr gefremdet, sondern haben das so angenommen und das, was vor 20 Jahren noch seltsam war und abstoßend, war dann auf einmal heimelig. Habt ihr eine ähnliche Beobachtung, wenn ihr jetzt schon über viele Jahre in der Wissenschaftskommunikation arbeitet, weil das erste Video ist ja jetzt schon 4-5 Jahre her wahrscheinlich.
So ungefähr, ne?
Ja.
Ja und nein. Ich würde fast eher sagen nein, allerdings so auf meinen eigenen Wissenschaftsbereich bezogen. Also innerhalb, ich möchte jetzt nicht über die Geisteswissenschaften generell sprechen, das weiß ich nicht, aber so innerhalb meines Bereichs ist das schon eher noch was Neueres. Also wir lernen jetzt nicht, weder im Studium noch dann später, dass das auch Teil von Wissenschaft ist. Also dass man sich damit beschäftigt, wie kann ich das vermitteln an Personen, die jetzt nicht meine Kolleginnen sind. Und es wird eher so ein bisschen, muss ich jetzt leider so sagen, noch belächelt. Also man macht das halt so nebenher und es ist ja ganz lustig, weil so ein Minutenvideo, mein Gott, was ist das an Zeitaufwand?
Also wie ein Minutensteak ist kein ordentliches Kochen.
Genau, so ja, es ist ein schöner Vergleich so ungefähr.
Das ist ganz spannend, weil meine Rolle auf der Uni hat sich komplett verändert. Als ich zu den Science Busters gekommen bin, ist das schon ein bisschen belächelt worden. Und zwar, weil die Science Busters, wie gesagt, das ist wirklich 9 Jahre schon her. 2015 bin ich zu den Science Busters gekommen.
Es ist mittlerweile, der Florian hat das einmal angemerkt vor einem halben Jahr, er ist jetzt länger bei den Science Busters, das neue Ensemble gibt es länger schon, als es die Originalbesetzung gegeben hat.
Am Anfang war das schon so, bist du jetzt Clown geworden oder machst du jetzt nur mehr Klamauk? Und das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, die Rollenverteilung in der Wissenschaftskommunikation, dass wir ja auf der Bühne eine ganz klare Rolle haben. Deine Rolle ist die des Moderators, der Fragen stellt, der uns quasi von unserem Podest runterholt. Und wir sind ja nicht witzig, sondern...
Naja, ihr seid schon komisch.
Wir sind komisch, aber nicht witzig.
Aber ich bin auch komisch. Alle Menschen sind komisch. Das ist halt die Grundvoraussetzung unserer Arbeit.
Ja, aber du kitzelst es dann bei uns raus, dass wir sehr gut wegkommen. Und wir sind die Experten und Expertinnen. Und wir haben die Möglichkeit, wenn du uns jetzt auf Glatteis führst oder wenn du dir über uns lustig machst, dass wir mit unserem fachlichen Wissen quasi erstrahlen können. Und dadurch kriegen wir eine ganz andere Stellung oder eine Rolle. Und die werde oft eingeladen, wo ich gefragt werde, bitte, bitte machen Sie einen Vortrag genauso witzig wie die Science Busters. Und dann kann ich sagen, nein, das kann ich nicht, weil dann müssen wir uns Martin Buntigam einladen. Ich kann nur die Expertise liefern. Und mittlerweile ist so, dass sich meine Rolle jetzt ein bisschen geändert hat. Das heißt, dieses Rollenverhältnis wird sehr wohl wahrgenommen, aber was jetzt ganz lustig ist, dass ich jetzt bei meinen Videos natürlich nicht deine Rolle einnehme, aber doch so ein bisschen eine Moderationsrolle habe, dadurch den Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen dann auch wieder die Möglichkeit gibt, mit der Expertise ihr Wissen kundzutun oder einfach was aufzuklären oder Erfahrungen zu teilen oder Emotionen zu teilen.
Aber die nehmen die dann als Wissenschaftler noch ernst oder die sagen, da kommt einer aus der Verwaltung?
Na doch, weil die Science-Busters ja wirklich mittlerweile auch im universitären Bereich einen sehr guten Ruf haben. Das heißt, das ist schon sehr wohl an die Universitäten vorgedrungen, dass das nicht nur Klamauk sind und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die da auftreten, Clowns sind, sondern dass es da wirklich um Wissenschaft geht und um Expertise und Wissen, das generiert wird und kommuniziert wird.
Damit sind wir schon am Ende von Ausgabe 88. Hat sie noch ein bisschen gezogen, bis die beliebteste Rubrik Tipps, Hinweise, Parteienverkehre der Science-Busters zur Geltung kommt und im vollen Ornat prangen kann, aber alle, die durchgehalten haben, werden jetzt natürlich belohnt durch diese Durchsagen. Es ist Ende September, wir spielen schon den ganzen September durch, wir haben schon 6 Folgen unserer neuen TV-Staffel an der Uni Graz aufgenommen. Ab 5. November gibt's das Ganze auf ORF 1 zu sehen, immer in der Dienstagnacht und dann online noch viele Wochen danach und weltweit, aber 6 weitere Folgen am 21. und 22. November zeichnen wir wiederum an der Uni Graz auf und davor gibt's auch noch Vorpremieren. TV-Spezial, wenn ich's weiß, muss alles glauben, lautet der aufregende Titel dieser Abende, die es nur einmal so geben wird und wo nahezu alle der Science-Busters antreten werden und neue Nummern üben werden, die wir für die Fernsehaufzeichnung vorbereiten und das wird es zu sehen geben am 13. und 14. November in der Tischlerei Melk.
Und die aktuelle Live-Show der Science-Busters Planet B gibt's am 7.11. in der Listhalle Graz, am 18.11. in Wühlmäuse Berlin, am 24.11. im Stadtsaal Wien, am 5.12. im Danubium Dulln und am 10.12. in der Bölzelhalle am Stetten.
Wühlmäuse Berlin ist natürlich kein Bezirk, sondern in den Wühlmäusen, also ein Theater, das so heißt, in Berlin, unser einziger sogenannter Auslandsaufenthalt im laufenden Herbst. Science Busters for Kids, unsere Show für alle ab 3, 4, 5 Jahre bis 127 oder wo der aktuelle Ablebensrekord der Menschen liegt, gibt's digital im ORF-Player, jede Folge circa 10 Minuten und analog gibt's sie schon mit Martin Moder und mir am 24. November das nächste Mal im Stadtsaal Wien. Weitere Infos und alle Termine findet man auf sciencebusters.at.
Und Chaos des Kalenderjahres wie immer mit Bauernsilvester und Silvestershows am 27.12. am Landestheater Linz, am 28.12. in der Helmut-List-Halle Graz, am 29.12. im Schauspielhaus Wien und am 31.12. Silvester-Edition 2024 der naturwissenschaftliche Jahresrückblick im Stadtsaal Wien.
Dann ist das Jahr zu Ende, aber es folgt sofort ein neues. Noch davor sind Matthias Egersdörfer, mein lauter fränkischer Kollege und ich mit 10 Jahre Erlösung wieder gemeinsam auf Tour und starten das 10-jährige Jubiläum standesgemäß am 10.10. in Augsburg in der Gresslesmühle, sind tags drauf am 11. Oktober in Die Kees, ein Theater in Frankfurt, am 12.10. in der Rosenau Stuttgart, am 13.10. im Unterhaus Mainz, fahren dann wieder zurück Richtung Österreich, bleiben aber in München stehen, am 17.10. Spiel im Lustspielhaus München, fahren dann am 18.10. ins Jakobmeier Dorfen und von dort nach Passau in die berühmte Drei-Flüsse-Stadt ins Scharfrichterhaus, um am 19.10. dort zu spielen und am 20.10. im Gutmann am Dutzendteich in Nürnberg die Deutschlandrunde abzuschließen. Aber zum Weltspartag oder Halloween oder Ende Oktober, je nachdem, was einem am liebsten ist, sind wir im Kabarett Niedermeier in Wien und spielen noch einmal die Erlösung auf, um Anfang November aller Heiligen, aller Seelen im Hin und Wieder im Theatercafé in Graz die ganze Tour abzuschließen.
Alle Termine unter egas.de und buntigam.at.
Vielen Dank auch an die TU Wien und die Uni Graz, die Produktion des Podcasts seit jeher unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Beforschen, Dialogisieren, Arbeit auslagern, Publizieren, unterwürfig auf Professorenanfragen antworten, Parteien, die auf Klimaschutz pfeifen, nicht zu wählen und was man sonst noch mit einem Podcast alles machen kann. Danke Lisa Kornder und Helmut Jungert für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.
Wiedersehen.
Baba.
Tschüss und
bis zum nächsten Mal.